Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Heute tauchen wir nochmal ab in die Musical-Welt. Wir hatten ja schon mal Susanne Allawi zu Gast. Heute begrüße ich Stefan Tollnai, der aktuell bei der Eiskönigin mitspielt in Stuttgart. Herzlich willkommen, Stefan.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und mit dir ein bisschen was quatschen zu dürfen.
Ja, lieber Stefan, du hast ein vielfältiges Leben. Jetzt habe ich jetzt nur einfach mal Musical-Darsteller gesagt. Du bist noch viel, viel mehr. Wir werden auch die nächsten 30 Minuten versuchen, wirklich die Vielfalt deines Lebens mit reinzubringen. Wir fangen trotzdem mal bei der Eiskönigin an. Was spielst du da derzeit? Welche Rollen?
Also, es ist ein Featured Ensemble-Track, der besteht aus eben Ensemble-Einwürfen und mit dem Ensemble sein, aber es besteht auch noch daraus, dass ich den Bischof spiele im ersten Akt und im zweiten Akt noch den Oaken, den Krämerladenbesitzer der Wandereiche. Also, und den darf ich auf Schwäbisch machen. Das wurde mir im Probenprozess dann irgendwann mal erlaubt. Und da bin ich der Simone Linhoff auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das zugelassen hat. Und auch allen Unterstützern aus dem Apollo-Theater, der Konstanze und den aus dem KBB-Club-Leuten, genau, die mich da unterstützt haben. Genau, das ist sehr, sehr cool gewesen, ja.
Dann können wir auch gleich das Geheimnis lüften. Für dich ist es fast ein Heimspiel. Du kommst aus Baden-Württemberg und wenn du Schwäbisch sprichst, ich habe das extra mal checken lassen von meinem Mann, dann ist es auch echtes Schwäbisch, wenn du das auf der Bühne sprichst. Und du hast schon als Jugendlicher bei Musicals mitgemacht in Heidenheim. Wie und wann hast du denn gemerkt, so Musical, das ist mein Ding, ich will auf die Welt oder auf die Bühne, die Welt bedeutet sozusagen.
Ja, also erstmal zum Schwäbisch. Ich sag so, gell, ich kann schon Schwäbisch schwätzen, aber ich kann auch Hochdeutsch schwätzen. Also ist gar kein Problem. Ich kann beides. Aber ich denke, wir bleiben hier heute bei Hochdeutsch, damit auch alles verstehen, was ich sage. Ja, in Heidenheim an der Brenz beim Jugendmusical-Projekt Heidenheim habe ich angefangen 1998, glaube ich, erstmal in so einer Kinderstatistenrolle und dann ging es weiter. Irgendwann mal dann mit dem Musical Big, da habe ich den kleinen Josh gespielt. Das waren dann die ersten größeren Schritte. Das war dann mit 13, glaube ich, 14 Jahren. Ja, und dann ging es immer weiter und irgendwann mal hat sich rauskristallisiert, dass ich ein bisschen Talent habe vielleicht und eine gute Stimme, zumindest damals, vor dem Stimmbruch auf jeden Fall. Und nach dem Stimmbruch hat man halt dann checken müssen, ob das weiterhin eine gute Stimme ist oder nicht. Und ich hatte Glück, würde ich mal so sagen, ohne eingebildet zu klingen. Ja, ich hatte Glück.
Ja, wir werden gleich auf die Details des Musical-Lebens und deiner Laufbahn eingehen. Ich habe jetzt eingangs in der Begrüßung schon gesagt, du bist halt viel, viel mehr. Ja, und man fragt sich, wie schaffst du das alles? Weil ja eben halt auch der Beruf des Musical-Darstellers ein knochenharter Job ist. Jetzt bist du noch Rettungssanitäter und du machst noch deine eigenen Konzerte. Lass uns zunächst einmal über das Dasein des Rettungssanitäters sprechen. Hast du da so dieses Gefühl, du willst helfen oder wie ist die Bindung dazu? Warum machst du das?
Also Rettungssanitäter bin ich ja seit 2007, da habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und es gibt eine Geschichte, ich glaube, dadurch hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich das werden wollte. Ich konnte früher eigentlich nie Blut sehen, auch von mir selber nicht, aber ein Schulkamerad ist damals leider in der 9. Klasse nach den Sommerferien nicht mehr gekommen, weil er weil er einen Verkehrsunfall hatte und leider gestorben ist mit 15 Jahren. Und ich glaube, das hat mich damals schon zum Nachdenken gebracht. Und irgendwie, ich glaube, das hat mich dann dazu bewegt, das zu machen. Ja.
Wow. Hast du auch mal so mitgezählt, in wie vielen Situationen du Menschenleben retten konntest?
Also erstens mal, ich selber alleine rette keine Menschenleben. Wir sind immer in einem Team und da kann man einfach sagen, retten wir zusammen die Menschenleben. Und aber wie viel das waren, ich weiß es nicht. Also bestimmt schon in den 18 Jahren, die ich das jetzt mache, sind es gar nicht so viel am Schluss gewesen. Also, weil es sind nicht alles Notfälle, also akute Notfälle. Mhm. Es sind manchmal auch einfach, ich sag's nicht, also es sind keine Lappalien, aber manchmal sind es einfach auch, ja, Notfallbilder, die jetzt nicht so extrem sind. Aber ja, ich habe schon oft reanimiert tatsächlich. Bin schon oft zu Herzinfarkten hingekommen, Schlaganfällen. Also es sind natürlich schon auch Notfallbilder, die dann auch, ja, wie soll ich sagen, akut sind und die behandelt werden müssen. Mhm. Also wie viele Leute, ich weiß nicht, in 18 Jahren, 50, keine Ahnung, ja, akute lebensbedrohliche Notfälle gerettet, ja. Hört sich nicht so viel an, aber es ist auch nicht alles
Notfall. Ja, ich finde schon, also jede Hilfe ist halt ein Mehrwert für die Gesellschaft, finde ich, ne? Also selbst wenn es jetzt nicht lebenrettend war, aber trotzdem, jede Hilfe, und die werden dir ja auch Dankbarkeit zurückgeben, die Menschen, ist halt was Gutes. Also ich finde das großartig, dass du das machst. Vor allen Dingen jetzt auch, jetzt weiß ich ja den Background, warum du das machst, also wie das Ganze entstanden ist. Sicherlich habt ihr auch sowas, ich will jetzt nicht Fachkräftemangel sagen, aber genauso wie das Ehrenamt könnt ihr wahrscheinlich viele Menschen noch gebrauchen. Oder darfst du mal einen kurzen Aufruf starten, wie man sich dafür bewerben kann, wie man vielleicht auch helfen kann?
Ja, ich finde dieses freiwillige soziale Jahr, das ich gemacht habe, finde ich schon sehr wertvoll, und es gibt auch viele Leute, die das machen. Ich finde, da kann man reinschnuppern, ob das überhaupt für einen passt oder nicht, und wenn es passt, kann man dann meistens auch weitermachen oder bleiben, je nachdem, ob Stellen frei sind oder nicht. Also ja, wer darauf Lust hat, soll sich doch für ein freiwilliges soziales Jahr erstmal nach der Schule entscheiden und mal gucken, ob das was ist. Und wenn das was ist, dann ja, go for it. Ich finde es immer cool, weil auch, ich muss auch ehrlich sagen, während der Corona-Zeit hat mir das meinen Arsch gerettet. Es war ein Job, den man machen konnte während der ganzen Zeit. Und ja, das war schon wertvoll. Ich habe viel gearbeitet in der Zeit beim Rettungsdienst und war aber auch schön, nicht abgegrenzt gewesen zu sein von allem, sondern man hat ja trotzdem dann Leute gesehen in der Zeit und war doch irgendwie zusammen mit Leuten und im Team, und das war schon auch schön, dann konnte ich da sein, ja.
Es ist ja auch ganz wichtig, dieses Gefühl dann auch zu spüren, man wird gebraucht. Ja, also in der Corona-Pandemie habe ich das selbst auch als Künstler gehabt oder Künstlerin, dass ich mich immer gefreut habe, wenn man mich brauchte. Also dieses Gefühl, jemand braucht einen, ja, unabhängig vom Verdienst. Jetzt ist es so, dass du das trotz Musical schaffst. Da gibt es das Modell, du hast gesagt, zweimal im Monat, oder wie oft ist man dann im Einsatz? Also das kann jeder so gestalten. Ja?
Nee, jeder kann es nicht so gestalten. Ich darf es so gestalten, weil ich einfach tolle Chefs habe dort, die das so akzeptieren und die das möglich machen. Ich möchte erstens mal nicht rauskommen aus dem Ganzen, und zweitens mal macht es mir ja doch auch Spaß, und ich mag die Kollegen dort schon sehr. Man kann da viel dumm rausschwätzen, kann man sagen. Man hat da cool. Wirklich Spaß mit den Leuten auch. Und ja, also zweimal im Monat, genau, meistens montags, eine Spätschicht mache ich meistens. Ja, genau.
Das Geheimnis ist, für alle, die dies nicht wussten, montags haben die meisten Häuser in Deutschland spielfrei. Außer damals die Eiskönigin in Hamburg, aber wo jetzt MJ ist, aber die meisten Häuser haben Montag spielfrei. Deswegen hast du dir den Montag ausgesucht.
Richtig, genau.
Richtig?
Ja,
ja, sehr gut. Gut, jetzt kommen wir aber zurück zum Musical. Genau mit dieser Antwort und Aussage wollte ich nämlich die Brücke zum Musical, deinem Hauptberuf, schlagen. Du spielst aktuell bei der Eiskönigin, du hast aber auch in Hamburg bei Aladdin mitgespielt, da habe ich dich auch gesehen.
Richtig, ja.
Babkak?
So richtig.
Wie heißt
doch,
die Rolle?
Babkak, ja, ja, ja. Ich nenne es auch
gut.
Manchmal im Schwäbische Kirscher sage Bartkap, aber nee, Bartkap, nee, Spaß beiseite. Nee, ja, Babkak, cool. Babkak, genau, das waren die drei Freunde, Babkak, Omar und Kassar von Aladdin waren wir die drei Freunde, ja.
War das deine erste Disney-Rolle oder hast du davor auch schon Disney gespielt?
Nee, das war meine erste Disney-Rolle. Und was ich noch sagen wollte, wir drei Kumpels im Musical-Stück nach dem Buch waren sozusagen jeder ein Drittel Affe Abu. Also im Film gab es die drei Kumpels nicht, das war der Affe Abu, ja.
Ach, ja, wie geil.
Genau.
Wie
cool. Und das war meine erste Disney-Rolle und es war auch meine erste größere Rolle. Ich habe vorher im Schlosstheater in Fulda bei Spotlight Musicals bei Die Päpstin noch mitgespielt, 2014. Und dann 2015 ging es dann ins Stage-Theater Neue Flora zu Aladdin, ja.
Das heißt, Eiskönigin ist jetzt deine zweite Disney-Rolle oder war noch was dazwischen?
Es gab noch was dazwischen, aber keine Disney-Rolle.
Ja, das meine ich, das meine ich. Ja, gibt es denn da die Traumrolle oder gab es die Traumrolle, dass du gesagt hast, das möchte ich einmal spielen?
Also meine Traumrollen, die habe ich noch nicht gespielt. Also was ich schon mal, ich durfte zum Glück schon mal jetzt in der Konzertantenversion von Elisabeth mitspielen. Ich liebe die Musik von Elisabeth. Hm. Das ist einfach für mich, das ist Musical für mich. Das ist einfach Musical für mich. Das Klassische, da brennt mein Herz dafür. Und da durfte ich mitspielen, das war cool. Aber ich würde natürlich gerne auch mal in Les Miserables mitspielen. Den Javert, den Inspektor Javert würde ich gerne mal spielen. Das ist so eine Traumrolle.
Ja.
Du, und wer weiß, was dann noch kommt. Also ich bin offen für vieles und für ganz verschiedene Rollen. Das ist ja auch das, wo ich sage, ich würde gerne mal den Bösen spielen. Ich habe jetzt viel eher die komödiantischen Rollen gehabt in meinem Leben, was ich auch sehr genieße. Ich meine, Comedy-Timing ist nicht jedermanns Sache. Ich möchte sagen, da hat man mir auch ein bisschen Talent dafür geschenkt. Ja, also das macht schon auch Spaß, Comedy. Aber ich würde gern auch mal.
Du bedienst es voll.
Ja, danke schön. Und ich würde, und ich würde aber gern auch mal so die bösen Sachen spielen wollen. Aber ja, mal schauen, was kommt.
Ja, Aufruf ist schon mal nach draußen
gegangen.
Stage Entertainment, Simone Linhoff und alle, die dazugehören. Ihr dürft gerne mal gucken, ob dich der Stefan noch mal eine andere Facette von sich zeigen kann.
Das wäre
die
schön.
Auch in ihm steckt.
Ja, aber natürlich auch gerne weiterhin Comedy, gar kein Problem. Ich mache alles, was da ist.
Wir bleiben flexibel,
total.
Ja, vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Einblick gewähren, so wie so der Alltag am Theater aussieht. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Stuttgart Show hast, du hast heute Abend Show, wann gehst du ins Theater, singst du dich noch ein, brauchst du es nicht, macht ihr das gemeinsam, wie sieht so der Alltag aus?
Also wir haben ja unter der Woche, also dienstags zum Beispiel, haben wir keine Proben mehr, da ist nur Show, dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag dürfen Proben angesetzt werden und also am Anfang zum Beispiel war eigentlich jede Woche voll, muss ich sagen, weil dann die Coverproben auch waren und dann irgendwann die Workthroughs und Put-ins. Put-in ist eine Showdurchlauf ohne Publikum, damit die Leute, die die Cover haben, eben die Rolle schon mal spielen können, aber ohne Publikum. Und ja, es gab viele Proben und dann ist man nachmittags im Theater, hat dann Pause vor der Show nochmal und dann geht's in die Show. Und aber jetzt momentan ist es relativ ruhig. Man kommt dann, wir haben, freitags haben wir Note-Session, also dass man nochmal durch die Show, unser künstlerischer Leiter, der Max, der und unsere Dance-Captains, die besprechen dann nochmal die Show, haben Notes, sie haben sich die angeschaut und dann wird nochmal da drüber geguckt, was kann man anders machen oder was war vielleicht nicht so gut, das wird dann jedem nochmal gesagt und Wochenende haben wir eben Doppelshow. Und sonst, ja, so sieht ein Alltag aus. Also nachmittags dann ins Theater gehen, abends spielen, dann wieder nach Hause und dann geht's morgens schon wieder so los, ne? Oder halt am nächsten Tag mittags. Und wenn das nicht ist, dann geht man halt abends zur Show und spielt dann die Show und geht dann wieder nach Hause, ja.
Ja, ich habe gesagt, das ist ein knochenharter Job. Würdest du das bestätigen oder sagst du, naja, ich bin jetzt kein Tänzer oder kein Affe bei Tarzan, der auch körperlich komplett an seine Grenzen kommt, sondern ich komme stimmlich vielleicht eher an meine Grenzen. Wie ist das bei dir?
Also ich kann jetzt mal vergleichen die drei Shows, die größeren Shows, die ich jetzt gemacht habe und gesungen habe oder eben auch im Schauspiel tätig war. Ich kann sagen, Aladdin war sehr anspruchsvoll für mich, weil es war doch viel Bewegung und Tanz und ich habe jeden Abend ein hohes C gesungen, das nicht ganz in, also damals so, also es ist nicht einfach, das zu singen, man muss da schon viel Stimmhygiene betreiben und sich immer wieder einsingen vor jeder Show und so. Also es ist schon heftig gewesen, diese Show zu spielen als Babkak. Bei Tina zum Beispiel ist Tina Turner Musical jetzt, das ich vor Eiskönigin gespielt habe in Stuttgart, da habe ich ja eine Schauspielrolle gehabt und da habe ich ja Backstage Singing gemacht. Da war es jetzt, da hat man sich im ersten Song eigentlich eingesungen, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Mhm. Und schauspielerisch und tänzerisch war das, das war jetzt nicht so körperlich anstrengend, Tina. Das war halt
für dich,
ja, für mich.
Für die Tina, genau. Turner,
ja, für
schon.
Die Tina, das ist ein Wahnsinnsjob. Also, was die Darstellerinnen da geleistet haben, die Tina gespielt haben, meinen größten Respekt, das war Hochleistungssport. Wirklich Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn, ja. Für mich
also,
war das.
Wer das noch nicht gesehen hat.
Ja, easy.
Ja. Also, ja, also wer es noch nicht gesehen hat, Tina ist halt fast 100% auf der Bühne.
Richtig.
Ne? Also fast.
Naja, schon. Also
ja, das ist schon krass.
Zu 90%. Also auch die Quick Changes neben der Bühne oder sogar auf der Bühne wird sie umgezogen. Also das war schon Wahnsinn. Also und die Musik war einfach der Wahnsinn. Es hat so geknallt. Ich habe das Stück geliebt und ich würde jederzeit dieses Stück nochmal spielen. Also das ist so ein Herzensding von mir. Da würde ich jederzeit nochmal mitspielen, wenn das nochmal kommt. Ja, wenn ich darf. Genau. Und zu Eiskönigin ist es jetzt natürlich, dadurch, dass ich im Ensemble auch nochmal tanzen darf und muss, ist es halt auch so, dass es für mich körperlich anstrengender ist. Das ist einfach so. Mhm. Ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Dementsprechend Tänzer war ich noch nie, ich war eher ein guter Mover, aber ja, es ist schon anstrengender als Tina für mich. Und ja, aber gesanglich komme ich jetzt nicht so an meine Grenzen. Ich singe einen Song und dann im Ensemble noch. Also ja, es fordert mich jetzt nicht so sehr gesanglich, muss ich sagen. Es ist nett, aber ich kann schon mehr noch und ich bin belastbarer als das, was ich jetzt mache, gesanglich, ja.
Ja, ist das der Hüge-Song?
Das ist der Hüge-Song, genau, ja, richtig.
Ja, den singst
ja,
du.
Ja, genau.
Genau, für alle, die noch sich die Eiskönigin anschauen.
Richtig,
Hüge, das
genau.
Ist der,
und ich singe den auf Schwäbisch, genau. Ich habe den ja umgedichtet. Richtig. Ich singe den ja auf Schwäbisch und ja, kann man mögen, muss man nicht, aber ich mag's. Und das Publikum wohl auch.
Cool.
Also tatsächlich, die Reaktionen sind schon sehr, sehr, sehr cool und die Leute lachen und ich finde auch, es hat schon irgendwas dazu gewonnen und ich kriege das Feedback schon auch von außen, im Gegensatz zu früher, dass es da schon irgendwie ein bisschen was gewonnen hat, der Song. Ja,
ja, das hatten wir bei Wicked hier auch in Hamburg, dass sie da irgendwie so einen Hamburger Witz reingebaut haben. Also nach dem Motto, oder bei Aladdin, oder irgendwie
bei Aladdin
war das, da musst du auf die Reeperbahn gehen oder irgend so ein Spruch, ne? Oder war das bei Herkules auch? Bei Herkules glaube ich
das
auch.
Das kann
dass
auch
dieser
sein,
Hahn,
ja. Ja, ich weiß, dass es in Stuttgart immer wieder so schwäbische Einwürfe gab.
Ja, genau.
Oder bei Tarzan in Stuttgart, das Äffle ist heute daheim.
Ja, genau.
Oder der Genie damals in Stuttgart hat, glaube ich, gesagt, du bist eine Käpsele oder keine Ahnung, irgendwie sowas, glaube ich, ja.
Ja, ja, genau. Ja, der Genie hat damals auch irgendwas in Hamburg gemacht, sehr cool. Also da gibt es so ein bisschen auch künstlerische Freiheit und dann Regionalität, das ist immer ganz cool. Das, finde ich, unterscheidet dann ja auch die Stücke so ein bisschen voneinander.
Total.
Wenn du es in Hamburg gesehen hast und dann in Stuttgart schaust, hast du nochmal eine kleine Überraschung.
Ja.
Also das finde ich immer auch ganz nett. Ja. Klein Gimmick. Ja, du hast gerade Quick Change erwähnt, für alle, die das nicht kennen, schneller Kleidungswechsel oder
richtig.
Outfitwechsel, so
genau.
Kann man das zusammenfassen, so 20, 30 Sekunden und dann geht es wieder auf die Bühne raus. Hast du jetzt schon mal eine Rolle gespielt, wo du sagst, so, oh, das war emotional krass, also ich denke da an so eine Rolle wie Dr. Jekyll oder so, also Jekyll and Hyde, die Rolle ist schon krass. Oder nehmen wir mal den Graf von Krolok, so heißt er doch,
ja,
ne? Tanz
genau.
der Vampire.
Ja.
Das ist halt auch so eine Rolle, wo ich denke, da kannst du dich auch selber verlieren, irgendwie so gefühlt. Hast du auch so eine Rolle schon mal gespielt oder wo du sagst, wow, das war für mich jeden Abend irgendwie so ein innerlich emotionales Gefühlebad?
So eine Rolle habe ich noch nicht gespielt. Wie ich schon sagte, ich war eigentlich immer der fürs Lustige zuständig war auch. Und in Tina natürlich einmal lustig und einmal aber auch seriös. Als John Carpenter war ich seriös, als Manager. Aber eben auch als Martin Ware in dieser Szene war ich dann lustig. Aber so emotional aufgewühlt wie Jekyll and Hyde oder sowas, das hatte ich jetzt noch nicht. Wer weiß, vielleicht kommt das noch.
Ja, aber du hast doch auch Elisabeth mitgemacht.
Genau, aber ich war im Ensemble, dementsprechend, da war jetzt nicht so eine aufwühlende Entwicklung da, ja.
Ja.
Bei Fürst Schwarzenberg gab es jetzt keine aufwühlende Entwicklung, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Das stimmt, aber wenn ich jetzt so als Zuschauer da drin sitze bei Elisabeth, das geht einem schon nah. Und wenn du dann noch weißt, okay, das ist auch fast der Realität entsprechend, also nicht 100%, ein bisschen ist natürlich noch dazu gedichtet und so, damit die Story passt. Aber trotzdem, das ist ja alles so passiert, ne? Das ist schon krass.
Das auf jeden Fall, von außen. Ja, klar, die anderen die Rollen sind natürlich schon, haben eine emotionale Entwicklung und Elisabeth sowieso. Also das ist schon, ja, wie du sagst, ist schon krass, ja.
Ja, krass ist auch der Stefan, der nicht nur Rettungssanitäter ist und Musical-Darsteller, sondern auch noch eine eigene Agentur hat, eigene Musical-Projekte, Konzerte und mich auch netterweise vor anderthalb Jahren, zwei Jahren das erste Mal dazu eingeladen hat. Vielleicht magst du kurz da nochmal einen Einblick gewähren, was du außerhalb dieser Musical-Bühne und deinem Dasein als Rettungssanitäter machst.
Also, ich bin Mitteilhaber oder Inhaber einer Künstlervermittlungsagentur, der Agentur T3, zusammen mit Stefan Reil. Und verhandle ich Verträge, kümmere mich um unsere Künstler und Künstlerinnen, schreibe viel E-Mails, telefoniere viel. Ja, also man hat schon eine gewisse Verantwortung, die man da übernimmt für eben die Künstler und Künstlerinnen und deren Werdegang auch. Ja, und eben auch für Sachen, die sie beschäftigen oder ja, ist auch einfach auch mal der Ansprechpartner oder auch mal derjenige, der ja einfach auch mal zum Ausheulen oder zum Rat fragen. Also ja, das macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen, weil es so vielfältig ist. Also man hat ja nicht nur mit seinen Schützlingen zu tun, sondern eben auch mit den Theatern oder auch mit Castern und das macht's so vielfältig und das mag ich. Ich bin jemand, der sehr gerne netzwerkt und das liebe ich einfach, netzwerken und auch ja, ich bin auch jemand, der gern viel spricht und gern viel quatscht und ja.
Ich auch.
Also es ist, ja, also von dem her, ja, sehr kommunikativ möchte ich mich auch beschreiben. Ja. Deswegen liebe ich diesen Job sehr. Zusätzlich.
Ich muss da mal gleich reingrätschen. Ja, genau, bitte. Weil du ja so zusätzlich lösen wir gleich auf, weil ich nämlich bei dieser Agentur ganz viele Fragen habe.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der selber gerade eine Ausbildung gemacht hat oder so, das hier hört, auch Fragen hat, ja. Also eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Bewerben sich die Künstler bei euch oder sucht ihr die Künstler aus? Sind das alles schon gestandene Leute? Also ich habe gesehen, Jessica Kessler habt ihr bei euch, die ja auch die Sarah gespielt hat in Tanz der Vampire.
Lucy Scherer auch, jetzt ist sie in Düsseldorf.
Genau, das sind ja, die hat ja auch Wicked gespielt. Das sind ja alles schon Leute, die die Top 50 irgendwie in Deutschland ausmachen, die man kennt. Da habe ich mich gefragt, wie rekrutiert ihr die und nehmt ihr auch Nachwuchs auf? Das ist mal die erste Frage.
Also, zum Beispiel Jessi Kessler, die kennt ja Stefan Reil seit Jahren schon. Die haben ja auch schon zusammen gespielt. Also da ist der Kontakt eben hergekommen und Lucy Scherer, die hat mit mir die ganzen Konzerte auch schon gemacht, da ist das entstanden wir nehmen auch Nachwuchs auf. Also wir haben auch viele Nachwuchskünstler und Künstlerinnen, die wir haben in der Agentur, die wir auch aufbauen und das uns auch schon gelungen ist, muss man auch sagen. Also man kann sich bei uns bewerben. Wir haben halt nur einen sehr begrenzten, nur eine sehr begrenzte Anzahl an Leuten, die wir aufnehmen, weil wir eben auch nur zu zweit sind mit der Betreuung und wir alle Leute, die wir in der Agentur haben als Künstler und Künstlerinnen, sehr eng und sehr intensiv betreuen. Mhm. Bei uns ist niemand eine Nummer. So, das möchte ich einfach sagen. Also wir haben keine 150 Leute und wissen teilweise nicht, was macht der oder wie heißt der eigentlich oder die. Mhm. Dementsprechend ist es für uns wichtig, so zwischen 25 und 30 Leute haben wir in der Agentur als Künstler und Künstlerinnen aufgenommen. Und das reicht auch für das, was es ist.
Okay, also halten wir fest, einmal man kann sich bei euch bewerben, aber die meisten sind halt auch aus dem Freundeskreis, aus
und
der
Kontakte
Vergangenheit
auch.
Von Engagements entstanden. Ja. So, dann nächster Schritt, was macht ihr wirklich für die Künstler? Also suchst du die Auditions raus und sagst dann, ach Lucy, du könntest doch eigentlich nochmal Wicked in Oberhausen spielen, es kommt nach Oberhausen wieder oder Stuttgart. Oder ist es so, dass Lucy sagt, ich habe da was gesehen, soll ich mich dafür bewerben, kannst du mich vorschlagen, Stefan? Also wie läuft diese Zusammenarbeit dann ab?
Also teils, teils, so und so. Also es ist so, wir kriegen natürlich von den Theatern und von den ganzen Castern die Ausschreibungen. Die schicken wir dann an unsere Leute raus und die sagen dann, ob sie beworben werden wollen oder nicht. Manchmal gibt es aber auch so Sachen, die auch unter der Hand laufen von Theatern oder von eben Regisseuren oder sowas, die sagen, hey, habt ihr da jemand für mich, weil ich bräuchte da schnell eine Besetzung und dann geht unser Rädchen los und wir gucken, wer würde passen von uns, wer hat Zeit, vor allem im Produktionszeitraum, und dann rufen wir die Leute an, hast du Zeit, wie sieht's aus, und dann schlagen wir die eben den Leuten vor vom Theater.
Ja, cool.
Und aber auch die Künstler und Künstlerinnen melden sich teilweise auch bei uns, wenn sie was gehört haben oder hier und sagen, ey, da würde ich gerne vorgeschlagen werden, könnt ihr das machen? Also je nachdem, es ist so beides möglich.
Und wenn ihr die Ausschreibung seht, ich bringe jetzt nochmal das Beispiel, Lucy Scherer wäre jetzt ja keine Magda in Tanz der Vampire und ihr seht, eine Magda wird gesucht, ja, für das letzte halbe Jahr Spielzeit, alle anderen Rollen sind noch da, dann würdet ihr jetzt nicht Lucy da schicken, wenn ihr wisst, die hat da keine Chance, weil die so ein zarter Typ ist, eher so der Glinda-Typ. Magda muss ja so ein bisschen buschikoser, größer sein. Dann sagt ihr, das schicken wir ihr nicht, richtig?
Richtig.
Ihr macht das nicht wie manche Werbe-Casting-Agenturen, die einfach an Tausende das rausschicken. Und man denkt dann, die Ausschreibung passt nicht wirklich zu mir. Was hat man sich dabei gedacht? Sowas passiert bei euch nicht.
Nee, also wenn wirklich nur einzelne Sachen gesucht werden, werden die auch nur an die einzelnen Leute verschickt oder wir rufen die Leute an. Mhm. Wenn jetzt natürlich so eine generelle Audition rauskommt mit allen Rollen vom Stück, dann schicken wir das natürlich an alle unsere Leute.
Ja, ja.
Weil eben, da ist dann schon was dabei meistens. Ja. Mhm. Aber wenn es jetzt speziell eine Rolle ist, wo wir sagen, ah ja, da könnte der oder die und die passen, dann schicken wir es auch nur an die Leute raus.
Ich finde das total spannend, denn ich erlebe auch immer wieder im Künstlerdasein, dass es Fragezeichen im Raum gibt, zum Beispiel KSK, Künstlersozialklasse. Mhm. Jetzt ist es natürlich so bei der Künstlersozialkasse, wenn ihr irgendwie festangestellt seid, dann ist das ja alles geregelt, aber wenn ihr selbstständig seid und vielleicht auch noch einen anderen Job habt, da gibt es ja immer so eine Grauzone, wenn ihr jetzt irgendwie beispielsweise, bei euch ist jetzt niemand in der Agentur, der sagt, er macht nur am Wochenende Musical, aber sowas könnte es ja geben. Macht ihr auch so grundsätzlich Beratung zu sowas wie KSK und so? Also seid ihr mehr als reine Agentur? Oder sagst du, nee, Ilka, das geht dann zu weit, da fehlt uns auch die Expertise, da können wir jetzt nichts zu sagen.
Also zur KSK kann ich dir gar nichts sagen, weil ich bin nicht in der KSK. Okay. Dementsprechend, da kann ich gar nichts sagen, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Ich kann zu verschiedenen anderen Sachen wie Steuerthemen oder sowas mal was sagen, weil eben da viel Erfahrung jahrelang ist, ja, bei mir. Mhm. Und wenn es hart auf hart kommt, haben wir natürlich auch einen Anwalt im Hintergrund, wenn mal irgendwie was nicht so laufen soll. Den haben wir auch leider schon einmal anschalten müssen, weil irgendwie was nicht gezahlt worden ist für jemanden, ja, aber das wirklich nur im äußersten Notfall. Und dann hat das aber auch funktioniert. Also was so ein Schreiben von einem Anwalt manchmal bewirken kann, ist schon interessant.
Das stimmt.
Ja, also wir haben eben das Netzwerk hinter uns auch. Also wir haben zum Beispiel auch in unserer Agentur Kooperationen mit Fotografen und Fotografinnen für Bilder, oder wir haben auch Website, eine Werbeagentur und so weiter im Hintergrund. Viele Kooperationen einfach, auf die wir uns verlassen können und auf die wir zurückgreifen können, ja.
Ja, auf der Website findet man die Partner auch. Gerne mal vorbeischauen.
Genau. www.agentur-t3.de, Schleichwerbung.
Ja, geht auch noch in die Shownotes mit rein, falls man jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte. Die KSK war jetzt nur mal ein Beispiel. Ihr habt ja da manchmal noch eine Sonderherausforderung, das eine Engagement ist zu Ende. Du musst dich irgendwie arbeitslos melden oder musst irgendwie sehen, dass du sozialversichert bist und musst überbrücken bis zum nächsten Engagement. Also da habt ihr ja auch Erfahrung.
Ja.
Nur die meisten von euch wissen das ja wahrscheinlich schon, weil sie jahrelang selber auf der Bühne stehen, wie der Hase läuft.
Richtig, genau. Also Stefan und ich haben da schon einiges mitgemacht in unserem Leben, ja.
Das glaube ich. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, wo ich reingegrätscht bin. Du machst noch mehr, du machst eigene Konzerte, erzähl.
Richtig, also seit 2013 veranstalte ich eigene Konzerte und da bin ich jetzt auch gerade wieder dabei, zwei Stück nächstes Jahr zu veranstalten. Allerdings mache ich das mittlerweile nicht mehr ganz alleine, sondern nehme mir immer wieder so Kooperationspartner mit dazu oder eben habe Anfragen von Veranstaltern, die sagen, hast du ein Showkonzept? Dann sage ich, jo, ich habe mehrere Showkonzepte, welches möchtest du? Und dann wird das gebucht und dann bin ich für den künstlerischen Teil zuständig und die anderen, also der Veranstalter dann für den organisatorischen Teil teilweise auch. Ja, so läuft das Ganze ab. Ja, wir waren auch schon auf dem Schiff. Da würde ich auch gern wieder hin, muss ich ehrlich sagen. Das war eine coole Erfahrung als Gastkünstler mit einem Showprogramm. Also ja, mal schauen, was so in der nächsten Zukunft dann ab nächstem Jahr läuft. Ich bin sehr gespannt, was sich so ergibt.
Ja, ich drücke die Daumen. Also ein Konzert gibt es ja in Hamburg, dafür hast du schon Werbung gemacht.
Richtig, es gibt ein Konzert am 20. Februar jetzt in Giengen an der Brenz, bei mir in der Heimat noch, der Best of Musical Stars. Und es gibt auch noch Best of Musical Stars am, ich glaube, es ist der 28. September 2026 in Hamburg im Theater Kehrwieder.
Ja, also ich finde es bewundernswert, also gerade in Hamburg hast du halt riesen große Theaterhäuser, die jeden Tag gefüllt werden müssen und da parallel Programm zu bieten. Also ich habe dich sehr bewundert, als ich letztes Mal da war und von oben herabgeschaut habe auf die Tische und alles war wirklich belegt auf deinem letzten Event Ende September. Denn man hat ja da auch eine große finanzielle Belastung, wenn man sowas plant. Man muss die Künstler bezahlen, du musst das Haus bezahlen.
Richtig, ja.
Und ich glaube, das ist vielen, die überlegen, Tickets zu kaufen, so gar nicht so viel oder nicht so stark bewusst, was da alles dranhängt. Also ich war wirklich, ja, du hast mich beeindruckt. Du hast die Hütte voll gemacht. Du hast die Hütte voll gemacht. Und wenn ich mir da andere Theater anschaue, es haben gerade viele zu kämpfen in diesen Zeiten. Ich weiß nicht, ob du das auch spürst, aber auch in der Schlagerbranche, die ihre eigenen Konzerte machen mit 100, 200 Leuten. Das ist nicht so einfach, wie es von außen aussieht.
Das,
wie nimmst du das wahr?
Ja, ja, das nehme ich seit mindestens 2 bis 3 Jahren so wahr. Also es ist ein Kampf. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache nur noch Konzepte und Konzerte, die sich erstens mal mindestens auf null rausgehen, lohnen, von der Kalkulation her. Und natürlich sind die Tickets teuer, ich weiß das selber, aber zum Beispiel in Hamburg kann man sich das einfach nicht anders kalkulieren. Also es, wie du sagst, es kostet Geld, das Theater kostet Geld, die Künstler kosten Geld, Technik kostet Geld. Also das ist natürlich ein Preis kalkuliert, mit dem man dann schauen muss, dass man null auf null rauskommt. Und ja, natürlich. Und deswegen haben wir auch den Montag gewählt, weil dann keine Großmusical-Veranstaltungen parallel laufen in Hamburg für uns. Ja, ist natürlich immer schwierig für Leute zu kommen dann, weil Montag ist immer ein schwieriger Tag. Aber ja, irgendwo muss man halt schauen. Wir haben auch schon mal samstags ein Konzert gemacht, das war nicht so gut besucht. Und deswegen, aus Erfahrung lernt man und auch als Veranstalter aus Erfahrung lernt man. Aber ja, ich weiß, wie es ist zu kämpfen, damit Leute Tickets kaufen, weiß ich. Und deswegen bin ich auch sehr stolz, dass der Dennis Glatzel und ich das voll gekriegt haben letztes Mal. Das war schon sehr, sehr schön, ja.
Ja, vor allen Dingen, ich war jetzt Montag im Operettenhaus.
Ja.
Das war jetzt keine Musical-Veranstaltung, es war eine Schlagerveranstaltung. Natürlich hast du da eine ganz andere Bubble, das ist mir schon klar.
Ja.
Aber da waren noch nicht mal 100 Leute und
schade.
Das war echt traurig. Man hätte das eigentlich schon absagen müssen. Und die Leute auf der Bühne haben es geliebt, weil die Soundanlage so geil ist von Und Julia. Die ist ja jetzt neu gemacht worden vor einem Jahr oder so. Der Sound ist einfach Wahnsinn. Also ich habe da auch gedacht, so, oh, ich will da auch stehen mit meiner Musik, weil der Sound so geil ist. Aber das Haus war halt so leer, da hättest du eigentlich in eine kleine, schnucklige Location wechseln müssen. Also selbst das Theater, was du gefüllt hast, wäre viel zu groß gewesen.
Okay.
Weil da waren wirklich nur 100 Leute, wenn überhaupt. Und diese 100 waren aber auch Redakteure und die Tickets wurden verschenkt. Du weißt selbst, wie das ist. Und da dachte ich, oh, die haben aus ganz Deutschland, so Norman Langen, der von RTL, DSDS, also Leute, die man kennt, Sonja Liebing, Vanessa Neigert hat auch mal DSDS mitgemacht. Das waren jetzt keine Hamburger unbekannte Leute oder so. Nee, die haben aus ganz Deutschland die Schlagerstimmchen da geholt, hat ein schönes Programm auf die Beine gestellt und an einem Montag, wie du sagst, spielfreier Tag, aber es ist eine andere Bubble und die Begründung war, weshalb das nicht voll war, neben Werbung und was man vielleicht auch falsch gemacht hat, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ja, aber es ist so, in dem Schlagerbereich, es gibt so ein paar Ultras, gibt es ja im Musical auch, die
absolut,
immer am Stage Door stehen, kennst
natürlich.
Du auch so.
Ja, aber von denen leben wir auch.
Genau, die können aber an einem Montag nicht kommen, extra nach Hamburg, wenn die jetzt in Stuttgart wohnen oder in Berlin, weil die nächsten Tag arbeiten müssen. Und das Ding ging bis 11 Uhr. Ja. Also wie du es machst, ist verkehrt. Was ich damit sagen wollte, du hast einen Weg gefunden mit Montag, weil du, glaube ich, auch viele Hamburger da hast. Ne?
Ja,
du hast wahrscheinlich auch viele aus Hamburg da.
Ja.
Und das ist einfach Wahnsinn, wie du die Hütte voll machst. Ich finde das klasse.
Ja, danke schön. Es war weiter ein langer Weg bis dahin. Also man muss sich da schon auch was aufbauen. Und klar, es kommt auch sagen, es kommt auch immer auf Setup, also Line-up drauf an, ja. Mhm. Also ich meine mit Thomas Borchert, das ist ja schon, ein Star der Musical-Welt, das muss man einfach so sagen.
Aber auch die Frauen.
Auch die Frauen.
Die Frauen, die du hattest,
Christine Backes und Anja Wenzel, ich meine, das muss man nicht sagen, das ist Tanz der Vampire. Ich meine, das ist sowieso nochmal ein anderer Mythos, Tanz der Vampire. Das funktioniert, das läuft und ich meine, dann muss man den Leuten auch das bieten, was sie dann erwarten und aus Tanz der Vampire was bringen, ne? Und dann singt halt der Graf mit zwei Sarahs. So war das, ne? Dann muss man das halt auch bedienen und ich finde, das macht's dann auch aus und das macht's auch menschlich und ich finde, bei meinen Veranstaltungen ist mir immer wichtig, Leute dabei zu haben, die menschlich einfach auch tolle Leute sind und mit denen man auch gut zusammenarbeiten kann. Und das war ein tolles Event jetzt im Theater Care wieder.
Ja. Ja, man spürt das auch, dass ihr eine persönliche Verbindung habt. Ihr bringt das ja auch in der Moderation mit rein, wenn du da moderierst, erzählst du ja auch, wie ihr euch kennengelernt habt oder so. Das ist wirklich schön und so, herzerwärmend. Du hast schon verraten, welche Rolle du noch spielen willst, bei Les Misérables zum Beispiel. Das ist eine Rolle, ja. Ich glaube, du bist noch viel, viel mehr, denn du, auch wenn die Rolle riesig ist, ich weiß das, ich habe das Gefühl, wenn ich deine Vita anschaue, du bist ja auf der einen Seite Künstler, auf der anderen Seite Netzwerker, Organisator. Gibt es da vielleicht auch diesen Wunsch, selber mal als Regisseur, Produzent zu arbeiten? Ich meine, Ralf Schädler hat früher Cats gespielt, heute ist er Castingdirektor bei Stage Entertainment. Na, er hat auch Grease, glaube ich, gespielt. Gibt's
da
bei dir
auch
irgendwas?
Er hat auch Miami Nights gespielt. Also
genau. Ja.
Ralf ist vielfältig und ich finde das bewundernswert, was er jetzt seit vielen Jahren macht als Castingdirektor und was für Shows er besetzt hat und auch sein Spark Workshop. Ich will jetzt nicht Werbung machen, aber doch tue ich schon. Also Christian Schleicher und Ralf Schädler. Die haben diesen Spark-Workshop, da habe ich jetzt auch schon Level 2 gemacht, also 1 und 2 und ich muss sagen, ich freue mich schon auf Level 3. Also das ist so vielfältig, wie Leute sein können, das bewundere ich auch. Also und da dann
aber
jetzt
das bist
Brücke,
du auch.
Ja,
du bist
die,
das auch
genau,
für
und
mich.
Da jetzt die Brücke weiterzuschlagen, kann ich sagen, Regisseur möchte ich nicht werden. Das schließe ich für mich aus. Aber natürlich, Produzent oder sowas kann ich mir schon vorstellen zu werden oder irgendwie mal was zu produzieren. Ich meine, ich habe ja auch schon eigene CD-Produktionen produziert, das als Produzent. Mhm. Aber ja, so nicht nur Konzerte produzieren, sondern auch mal ein ganzes Musical zu produzieren oder irgendwie in diesem Prozess mit dabei zu sein, kann ich mir schon vorstellen, weil organisatorisches Talent ist da. Ich liebe es zu organisieren, ich liebe auch verschiedene Abteilungen zusammenzuführen. Deswegen, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ja. Aber man
ich
weiß nie, was die Zukunft bringt. Man muss die richtigen Leute kennenlernen, man muss einfach auch darauf vertrauen und darf auch darauf vertrauen, was kann man und ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es gibt einer auch die Chance, selbst wenn man das nicht auf dem Papier gelernt hat, sondern als Quereinsteiger, gibt einer die Chance, sein Können zu zeigen. Das
ja,
ist so
ist
die
ja,
Sache.
Also Willemijn Verkaik ist auch Quereinsteiger, ne? Willemijn. Oder Jessica Kessler auch. Jessica kommt vom Eislaufen. Also mal so als Beispiel.
Ja, ich meine, nicht im Musical-Bereich, sondern dann im Produzentenbereich oder im Organisatorenbereich oder Eventmanagement-Bereich.
Ja.
Da habe ich jetzt keine Ausbildung oder kein Studium vorzuweisen. Aber.
Ah, das brauchst du auch nicht.
Ja, aber ich denke, dass. Habe ich mir in vielen Jahren einfach auch selber beigebracht, was man dazu braucht. Ja.
Genau. Das würde ich einfach mal bestätigen. Ja, jetzt gibt es in dieser schönen Glitzer-Glamour-Disney-Musical-Welt ja auch immer ein bisschen Kritik. Also beispielsweise gab es in den letzten Jahren von Besucherinnen und Besuchern immer mal die Kritik, oh, jetzt wird beim Orchester gespart, Orchester wird kleiner oder weniger Darsteller. Also meine Kritik wäre bei Tarzan, der Papa fehlt, der Papa ist auf einmal wegradiert von der Janechen. Ja, und dadurch finde ich die Story nicht so geil, ja, weil mir fehlt der Papa, der eigentlich etwas beweisen will, dass Affen in Sippen und Herden und so leben. Und naja, und das kann man, manch einer wird sagen, ist doch egal, das Stück funktioniert trotzdem. Ich sehe es so ein bisschen so kritisch und würde das kritisieren. Was wünschst du dir so für die Musical-Szene in Deutschland die nächsten 10 Jahre? Also wünschst du dir, dass die Orchester wieder größer werden, dass vielleicht mehr noch live ist? Vieles kommt mittlerweile auch vom Band, ne? Also so Chöre und so. Hast du da irgendwas, wo du sagst, wäre schöner, wenn man da wieder einen Schritt zurück macht oder so?
Also das mit dem Orchester ist ein gutes Thema. Ich meine, ich kann das verstehen. Es kostet alles immer mehr Geld und so weiter. Aber ich finde schon, wir haben ja auch in unserer Show in Eiskönigin dieses Höllengerät, nicht Höllengerät, sondern das ist einfach dieses, ich sage jetzt mal Synthesizer, wie heißt denn das? Keycom. Keycom heißt es, glaube ich. Keycom, keine Ahnung, wie es heißt. Da sind einfach viele Fehler, die da passieren, immer und immer wieder. Wenn man das fixt, ist das schön, aber wenn halt, sage ich mal, jede zweite, dritte Show irgendwie mal was passiert oder irgendwas, man denkt, ah ja, das sollte vielleicht nicht so sein, ist das natürlich schon schade. Und das ist mit Live-Instrumenten, wäre das schon schöner. Aber wie gesagt, ich kann die Argumentation verstehen, es kostet alles mehr Geld und so weiter. Aber ja, es ist, was es ist. Was ich mir persönlich wünsche für die Zukunft, ist, dass sowohl, also für mich sind eben so klassische Musicals wie Elisabeth, Mozart, Les Mis, die so wirklich schöne, schwerfällige Musik haben und sowas, dass sowas wieder mehr gespielt wird. Aber natürlich auch eine Mischung aus den ganzen Pop-Sachen. Also, und Julia finde ich grandios. Es ist eins meiner Lieblingsmusicals geworden. Ich habe das schon 5-mal gesehen. Also, das muss ich schon sagen. Wow. Das hat mich so begeistert, dass die Mischung einfach stimmt auf dem Markt, finde ich. Das finde ich schon cool.
Ja. Ja. Ich würde es auch unterschreiben. Ich war dieses Jahr bei der Tourproduktion von Elisabeth. Mhm. Da hast du übrigens auch das Orchester auf der Bühne gehabt. Das fand ich auch mal nett. Dann siehst du auch wirklich, wer ist jetzt im Einsatz und wer macht wirklich was und so. Das fand ich sehr schön umgesetzt. Da war auch von der Eiskönigin, die Anna in Hamburg gespielt hat. Die hat an dem Tag Ensemble mitgespielt.
Die Sophie, glaube ich.
Die gute. Nein, nicht Sophie. Die Anna in Hamburg die Hauptrolle als erstes gekriegt hat, also in der Pandemie angefangen hat.
Selina.
Ja, Pieper.
Ja, genau, so ich.
Selina
ja,
Pieper. Ja. Die hat mitgespielt an dem Tag, das fand ich auch schön, dass ich die da mal wieder gesehen habe. Die durfte ich nämlich mal bei Hamburg 1 interviewen zur Eiskönigin-Rolle. Das war ganz süß, die war mal bei mir in einer TV-Sendung damals, ganz süß. Ja, dann habe ich die da wieder gesehen. Und ich wünsche mir auch wieder mehr sowas. Es muss ja auch nicht von Stage Entertainment sein. Also ich würde auch gerne die Päpstin mal hier im Norden sehen. Das war ja immer so Mitte Deutschland.
Ja,
oder?
Das Fulda ist Fulda oder jetzt auch Hameln im Dezember zum Beispiel spielen sie.
Ja, das ist nicht so weit weg.
Das ist nicht so weit weg. Und in München spielen sie, glaube ich, auch immer wieder im Deutschen Theater als Gastspiel.
Naja, aber genau, sowas würde ich mir auch mehr nochmal im Norden, so Kiel, Bremen, Hamburg oder so, Osnabrück, irgendwie Hannover, sowas wünschen. Jetzt habe ich Elisabeth natürlich jetzt gesehen als Tourproduktion, aber wie du schon sagst, mehr so eine Mischung. Nicht nur dieses Disney-Ding und modern und wir machen alles modern, es wird ja auch jedes Stück modernisiert, so wie Wicked oder so, nochmal neu gemacht. Auch mal ein bisschen Klassiker wieder rausholen.
Ja, genau, so einfach Musical-Klassiker, das wäre mein Wunsch für die nächsten 10 Jahre.
Ich schließe mich an. So, wenn du jetzt jungen Künstlerinnen und Künstlern einen Rat geben könntest, wie man langfristig in dieser Branche, in der Musical-Branche erfolgreich sein kann, ja, also auch, dass man nebenbei vielleicht synchron spricht oder mal einen Werbespot dreht, ja, es ist nicht nur rein die Bühne, sondern dieses Dasein als Künstler. Welchen Ratschlag würdest du geben?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die Frage ist für mich, also wie soll ich Leuten Ratschläge geben, wenn ich jetzt ja erst seit 10 Jahren irgendwie selber auf der Bühne stehe, ne? Also aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, erstmal sich ein Ziel setzen. Was wünsche ich mir und was möchte ich erreichen? Ziele sind natürlich immer verschiebbar, je nach Situation. Ja? Also man soll sich auch nicht irgendwo festbeißen. Dann sich klipp und klar sein, in dem, dass es halt einfach dauern kann, bis man irgendwo reinkommt in irgendwelche Stücke oder dass es einfach auch ein Prozess ist. Ja? Es kann 1, 2, 3 Jahre dauern, bis man wirklich einen Job findet, bis man eine Zusage kriegt. Man darf nicht ungeduldig sein. Man sollte sich auch Absagen nie zu Herzen nehmen, nicht persönlich nehmen. Wir sind das eigene Produkt. Also wir, das vergleiche ich immer gerne, wenn ich ein Staubsaugervertreter bin, der seinen Staubsauger vertritt und verkauft, dann hat er ein Produkt dabei, das er verkauft. Ich selber komme aber dahin zu einer Audition und verkaufe mich selber als Produkt. Wenn man jetzt sagt, nee, ich möchte dich nicht, dann bin ich das Produkt, das bewertet wird. Der Staubsauger, der wird bewertet. Das hat mit mir persönlich nichts zu tun. Deswegen ist es natürlich immer schwierig, da den Abstand zu finden, finde ich. Mhm. Und wenn man das lernt, dann kann man auch Absagen besser verkraften und einfach auch weitergehen. Mhm. Dann, finde ich, sollte man sich immer weiterentwickeln. Gesangsunterricht nehmen, Schauspielunterricht, in Dance Classes gehen, wenn man denn gerne tanzt. Das habe ich nicht gemacht, nur so als Sidekick. Ich bin nicht in Dance-Classes gegangen, aber ich habe Schauspielunterricht genommen. Ich nehme immer noch auch Gesangsunterricht, Workshops machen, Audition-Workshops, zum Beispiel bei Christoph Traut, Christian Stadelhofer oder auch eben bei Ralf und Christian den Spark-Workshop. Also eben bei Leuten sich Impulse und Input holen, die was von der Branche verstehen, die da drin sind, die auch genau die richtigen Tipps und Tricks haben, wie es geht. Immer an sich arbeiten, nicht aufgeben. Das ist der Punkt. Nicht aufgeben und dann kann man erfolgreich werden.
Klasse, das sind doch großartige Tipps. Perfekt. Ja, Stefan, ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen, denn du hast so viel zu erzählen. Ich könnte noch mal auf das Thema Audition eingehen, aber das spare ich mir an dieser Stelle. Vielleicht treffen wir uns irgendwann einfach noch mal wieder. Denn das war's an dieser Stelle von Ilkas Welt für heute. Und ich darf auch schon mal ankündigen, wen ich als Nächstes mit dabei habe. Das ist nämlich eine systemische Coachin. Ich bin sehr gespannt, was es mit dem systemischen Coaching auf sich hat, was sie uns verraten wird und welchen Mehrwert sie uns bieten wird. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.